Vierter Advent. Ich habe die Predigt heute Morgen aus Micha 5, falls ihr eine Bibel dabei habt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Micha 5, die Verse 1 bis 4, erste Hälfte. Darum geht's heute Morgen. Ich habe der Predigt heute Morgen den Titel gegeben, eine Zeitreise durch den Advent von einer Ankündigung aus einer längst vergangenen Zeit. Wenn man so einen Titel hat, das klingt doch fast wie ein Märchen, oder? In einer längst vergangenen Zeit. Da kommt er von weit her, gell, der Redner heute Morgen. Es ist jetzt keine Übertreibung. Bei uns in Rudersberg, Kleinsibirien, hat es 13 Grad minus. Und ich komme nach Göppingen her und da hat es gerade mal noch die Hälfte mit 6. Also ich fühle mich wohl bei euch. Meine Heizung wird sich auch freuen, in Göppingen zu wohnen. Also von einer Ankündigung aus einer längst vergangenen Zeit. Neulich auf dem Weihnachtsmarkt, da gab es auch in Rudersberg, da gibt es ja den Adventswald, mittlerweile berühmt in Baden-Württemberg, weiß nicht, ob jemand schon mal dort war, da stehen ganz viele Bäume auf dem Marktplatz, du befindest dich unter lauter Tannenbäume, auf einer Hackschnitzeldecke, also das ist richtig angenehm und schön. Und da sah ich Marshmallows auf dem Weihnachtsmarkt. Weiß nicht, wer das kennt noch, aber aus der Kindheit kennt man das ja noch, das Süßzeugs da, gell? Ja, der Mäusespeck, genau. Und da dachte ich, na, ist ja interessant. Ich frage euch mal, ob ihr den Marshmallow-Test kennt, ist eigentlich ein Klassiker. Also ich denke mal, die Angelika, die werden mit Sicherheit kennen. Marshmallow-Test ist ein Klassiker der experimentellen Psychologie von Walter Mischel. Kennst du nicht? Im Ernst jetzt?
Kein Psychologe.
Okay, aber Pädagoge. Und Pädagogen, die kennen eigentlich diesen Test. Rauf und runter. Ich denke, die meisten von euch kennen. Ich mache mal euch vor. Ist jetzt wichtig für die Predigt heute Morgen. Marshmallow-Test geht folgendermaßen. Ich lese es euch vor, damit ich nicht jetzt ausufere und einen Exkurs mache über. Ich lese es euch mal vor. Bei dem Marshmallow-Test wird die Fähigkeit von Kindern, die eigenen Impulse zu steuern und sich selbst zu kontrollieren, auf eine harte Probe gestellt. Bei dem Experiment wurden Vierjährigen ein Marshmallow hingelegt und in Aussicht gestellt, dass noch ein zweites Marshmallow dazukommt, wenn sie die ersten 15 Minuten ausharren und das erste Marshmallow nicht essen. Also, ganz einfacher Test. Ein Marshmallow fürs Kind. Dem Kind sagt man, hör her, du kriegst zwei Marshmallows, aber nur, wenn du das erste nicht vorher auf isst. Und 15 Minuten sind für ein Kind ganz schön lang. Das starrt dann 15 Minuten lang auf das Marshmallow, möchte es gerne essen. Aber die starken Kinder, die warten ab, weil sie nachher wissen, die kriegt zwei Marshmallows. Also das erste darf erst verputzt werden, wenn 15 Minuten vorbei sind. Jetzt kennt ihr den Test, oder? Ja? Also, bin ich froh. Marshmallows. Ich krieg nachher welche davon. Ich lasse es nachher rumgangen. Hervorragend, du hast kapiert. Danke. Die Frage ist es, hast du es zu warten? Liebst du warten? Oder geht's dir auf den Sack, auf Schwäbisch gesagt? Prüf dich selber. Wartezimmer, Warteschleife, Warteschlange, all das sind ja Begriffe, wo es ums Warten geht. Das alles sind eigentlich Begriffe, die unsere Begeisterung nicht gerade herausfordern, die nicht einfach mal schöne Gefühle sind. Aber die Adventszeit ist auch eine Wartezeit. Und wir sind in diesem Jahr, weil der Kalender halt so ist, ganz besonders unterwegs, weil heute ist schon der vierte Advent. Das heißt, bis Heiligabend sind's viel mehr Tage, wie wenn der vierte Advent ist und einen Tag später schon Heiligabend ist. Versteht ihr? Die Spanne wird größer, die Wartezeit wird größer dieses Jahr. Doch Warten ist für die meisten Menschen, zähle ich mich wahrscheinlich dazu, oft tote Zeit, die irgendwie überbrückt werden muss. Zeit, in der man eigentlich nichts Vernünftiges, nichts Gescheites machen kann. Ihr habt schon rausgefunden, Warten ist auch eine meiner Schwächen. Bei mir muss es immer flott gehen. Versteht ihr? Fragt mal meine Frau, die kann euch ein Lied singen. Die kann euch ein Lied singen. Aber ich möchte euch heute Morgen nicht mit Scherzen langweilen. Aber ihr müsst immer auf die Marshmallows gucken. Das dürft ihr gerne. Ich möchte euch heute Morgen in eine Zeitreise hineinnehmen, mitnehmen in eine Zeit 740, 720 ungefähr vor Christus. Man kann das genau definieren, wann welcher Prophet aufgetreten ist, und so weiß man das. Die militärische Großmacht Assyrien, so hieß die damals, die Großmacht, wälzte sich von Nordosten her mit einer unglaublichen Brutalität über Kleinasien und nahm sich ein Land um das andere in Besitz. Wenn ich das lese in Micha, wenn ich das lese in den Propheten, dann denke ich unweigerlich an Nordosten, Russland. Aber ich möchte heute Morgen nicht über Russland predigen. Aber mir kommt es einfach so in den Sinn, um diese Gefühle zu verstehen. Oft haben wir ja das Problem, das zu übertragen in unsere heutige Zeit. Aber durch den Konflikt momentan, durch den Krieg, kann ich mich zumindest sehr gut hineinversetzen in die Zeit von Micha. Damals wirkten zwei Propheten sogar in Juda, der Jesaja und der Micha. Und die haben ähnliche Botschaften gehabt, ihre Prophetien, ihre Predigten, die haben sich wirklich geähnelt. Aber während Jesaja voraussagte, Jerusalem würde durch ein Wunder Gottes gerettet werden, also praktisch Jerusalem verschont werden, der Jesaja hat gesagt, Juda, Israel, Jerusalem, dem Tempel, wird nichts passieren. Also Jesaja war der Prophet, der gesagt hat, es wird gut gehen. Es wird gut gehen. Der Micha allerdings, der prophezeite das krasse Gegenteil. Jerusalem wird erobert werden, die Bevölkerung wird verschleppt werden und der Tempel, der wird dem Erdboden gleich gemacht werden. Er war praktisch der Prophet, der den Leuten Angst gemacht hat. Wir kennen das ja. Wenn ich in die Medien reinschaue, dann höre ich und lese ich und sehe ich Leute, die kleben sich auf die Fahrbahn oder an Bilder oder sonst wohin. Und die nennt man dann Klimaaktivisten. Und die sagen uns, Achtung Leute, wenn wir nicht brutal aufpassen und nicht mehr Fahrrad fahren, dann können wir bald unsere Erde abschreiben. Und das sind Menschen, die uns natürlich dadurch auch ein Stück weit Angst machen. Aber sind wir ehrlich, beliebt sind die Leute nicht. Beliebt sind die Leute nicht. Ob die jetzt recht haben oder nicht, kann ich mit meinem kleinen Wissen gar nicht beurteilen. Beliebt sind die Leute nicht. So ging es mit Micha auch. Da gibt es die anderen, die von einer Überbevölkerung reden, die praktisch sagen, wir haben ja dieses Jahr das Jahr gehabt, als der milliardste Mensch ausgerufen wurde. Der 8 milliardste Mensch. Und jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die rechnen dann weiter und sagen, 8 Milliarden, 9 Milliarden, 10 Milliarden. Ja, wo soll das hinführen? Wo soll das Essen herkommen, das Wasser herkommen, die Ressourcen herkommen? Und das macht Angst. Micha, Prophet des Untergangs. Das ist der Hintergrund. Na klasse. Jetzt auch noch das. Zwei Propheten, die sich gegenseitig widersprechen. Ich denke mal, die Frage ist nicht unwesentlich. Sie widersprechen sich. Micha begründet seine Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vom Untergang Jerusalems und des Tempels so. Und ich bin jetzt mal der heute Morgen in schwäbischen Worte versucht, einmal die Kapitel zusammenzufassen. Da heißt es, Gott ist ziemlich sauer auf euch, die Reichen beuten die Armen aus, die politische Führungsschicht ist korrupt bis ins Letzte und die Priester machen mit ihnen gemeinsame Sache. So kann und wird das nicht weitergehen. Gott wird die Macht Assur benutzen, um einen totalen Schlussstrich zu ziehen, um endlich Tabula Rasa zu machen. Denn nur so kann er noch einmal ganz neu bei euch beginnen. Als ich das gelesen habe, bin ich wieder elektrisiert worden und dachte ich, hey, Micha, das sind ja dann 2800 Jahre zurück, aber wenn ich mich heute umgucke, da ist doch vieles auch noch so wie damals. Korruption, ne? Da wird so ein bisschen die EU rein, während der Geldsäcke von A nach B geschickt. Da dachte ich, also heute sind wir auch nicht allzu weit. Und dann redet Micha aber in Kapitel 5 von einem Neubeginn, von einer totalen Änderung, von einer Hoffnungsperspektive. Und ich denke, das ist auch für uns heute und für uns heute Morgen sehr wichtig. Und er sagt, aber du Bethlehem Ephrata, sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit, bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft und dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Er allein bringt uns Frieden. Das ist die Botschaft von Micha. Wir kennen sie von Weihnachten. Was Micha hier voraussagt, ist, dass Gott noch einmal einen ganz neuen Anfang macht. Wie damals, als Gott den Jüngsten, den Schwächsten, den Sohn einer unbedeutenden Sippe aus eben genau diesem Dorf Bethlehem, Ephrata, beruft, ernennt und zum König ausruft, David. Das klingelt bei den Leuten. Als die Leute zur Zeit Michas diese Worte hören, von Micha, von Bethlehem, Ephrata, da wussten sie Bescheid. Und ihre Augen leuchteten, die Hoffnung schwillt auf. Ein neuer David, das wäre ja Frieden, das wäre ja schön. Da gingen sie gedanklich, buchstäblich auf die Zeitreise. Wanderten in Gedanken rund 300 Jahre zurück in eine Zeit, als David herrschte in Israel, in Juda herrschte, in eine Zeit befehligte oder vorstand als König, eine Zeit des Wohlstands und des Friedens in dem Land. Das wünschten sie sich. Da wollten sie sein, in so einem Land wollten sie leben. Wenn wir in diesem Text das Wort Bethlehem hören, denken wir automatisch auch an Jesus. Auch da ist Friede verheißen, Frieden unsere Hoffnung. Für Micha aber und die Leute, die seine Botschaft damals hören, war es ein Codewort. Codewort, Bethlehem, ein Codewort, das so viel besagte wie ein neuer Anfang, ein neuer König, ein neues Reich, ein neuer David. Diese Führerfigur, diese Figur, die vorausgeht, die Neue schafft, die Veränderung herbeiführt. Menschen suchen bis zum heutigen Tag Führungsfiguren. Das wisst ihr. Da muss man immer aufpassen, wem man da folgt. Aber das ist immer noch so, auch 2800 Jahre später. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Und das ist ganz tragisch in der Geschichte bei Micha. Nicht Micha hatte Recht, sondern Jesaja behielt Recht. Es geschah nämlich tatsächlich das Unfassbare vor 740 vor Christus. Das Unfassbare, dass Jerusalem, der Tempel, vor dem Ansturm Assyriens, die so brutal waren, verschont blieben. Sie kehrten wieder um. Sie gingen wieder zurück in ihren eigenen Machtbereich. Und man kann sich vorstellen, dass ein ziemlicher Shitstorm über Micha hereinbrach. Du Panikmacher! Du Lugenbeutel, was hast du uns da erzählt? Alle hast du uns kirre gemacht mit deiner Botschaft. Und jetzt guck mal an, Assyrien haut wieder ab, wie geschlagene Hunde drehen sie sich um. Doch die Schüler Michas und die Folgenden bewahrten die Worte, die Micha prophezeit hatte, in ihrem Herzen. Bis rund 150 Jahre später eben doch die Stadt Jerusalem tatsächlich eingenommen wurde. Der Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht. Auch Micha hatte Recht, wie Jesaja Recht hatte. Die eine Prophetie hat sozusagen einen Kurzzeitzünder gehabt. Das war die von Jesaja, dass Jerusalem verschont bliebe. Und die andere Prophetie von Micha hat einen Langzeitzünder von 150 Jahren gehabt. Doch was war das? Was war mit der Prophetie, die sich auf den neuen König bezog? Das war ja eigentlich der prickelnde Inhalt. Gott wird etwas Neues schaffen, er wird einen neuen Führer berufen. Die Prophetie, die sich auf den König bezog, die hatte offensichtlich einen viel längeren Zünder. Christen, wir heute Morgen beziehen die Hoffnung, die aus Bethlehem Ephrata kommt, auf Jesus Christus. Aber selbst dann wird man sagen müssen, dass die Prophetie in ihrer Völligkeit, in ihrer Gänze, noch nicht hundertprozentig erfüllt ist. Davor, dass auf der Erde keine Gewaltherrschaft mehr ist, keine Ausbeutung, kann heute in Göppingen nicht die Rede sein. Von einem Reich des Friedens sind wir noch sicher entfernt. Es gibt immer wieder, wo Jesus eingreift, wo Gott eingreift und Neues schafft. Und man kann buchstäblich beobachten, wie Frieden einkehrt. Aber weltweit hat man den Frieden noch nicht. Das ist noch ausstehen. Jesus aber ist derjenige, von dem Prophet Micha gesprochen hat, vor fast 3000 Jahren. Jesus hat so viel von dem aufblitzen lassen, was Jesaja und andere Propheten sagten. 100% umgesetzt ist es noch nicht. Da leben wir in dieser Hoffnung. Wenn wir Römer 8 lesen, ab Vers 23, dann wissen wir, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich herbeisehnt, dass Gottes Friedensreich doch umgesetzt ist. Aber wir sind in Hoffnung unterwegs. Und das gilt auch für Advent, für die Adventszeit. Und damit bin ich beim Thema heute Morgen, beim Warten. Beim Warten. Warten, habe ich ja gesagt, das ist ja eigentlich nicht so unser Ding. Haben Kinder schon ein Problem damit, wir Erwachsene sicher ebenso. Aber Warten ist nicht nur negativ. Warten, im ersten Moment meint man, es ist eine tote Zeit. Aber es macht gleichzeitig etwas mit unserem Charakter. Fast alles, was unseren Charakter positiv formt, muss man leider sagen, fühlt sich im ersten Moment nicht unbedingt gut und schön an. Widerstände, Anstrengungen, Fehlversuche, Niederlagen, manchmal Krankheit und eben auch Warten. Das bremst uns aus. Das bremst uns aus, macht uns Mühe. All das ist nie schön und doch bringt es uns sehr oft mehr als die schnelle Lösung, einen leichten Erfolg. Oder was bringt's mir, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die mir ständig noch am Mund reden? Es bringt mich persönlich nicht weiter. Es mag mich für den Moment motivieren, aber langfristig hält es mich davon ab, selber Korrekturen in meinem Sein vorzunehmen. Als Schleifsteine Gottes bezeichnet jemand einmal die Krisenerfahrungen, die uns Menschen widerfahren. Schleifsteine Gottes in den Wartezeiten, wo wir ausgebremst sind, wo wir eingebremst sind. Schleifsteine bringen ja in Form, habe ich mir gedacht, oder? Schleifsteine sind dazu da, in Form zu bringen. Beim Messer 20 Grad Winkel, teilweise gibt es auch 15 Grad Winkel, na schneidet es gut. Vorausgehend Schleifsteine. Wartezeiten sind oft auch Wachstumszeiten, grundsätzlich. Man braucht, wenn man in der Natur guckt, dann ist eine Wartezeit völlig normal. Ein Champignon, der ist ganz schnell, das ist der Speedy unter den Pflanzen, der braucht 6 Tage, glaube ich. Na, wächst er im Keller, na, kannst du ihn abschneiden und ernten. Aber Eiche, die braucht 60 Jahre und mehr. Also wir erleben, dass Wartezeiten Wachstumszeiten sind. Wir leben sogar in der Natur. Eine weitere Erkenntnis, ob Warten uns weiterbringt oder zurückwirft, die zwei Pole hat's ja, hängt im Wesentlichen davon ab, ob und wie wir diese Zeit nutzen, diese Wartezeit. Es gibt Phasen im Leben, da entwickeln sich die Dinge um uns her und wir können nur zugucken. Das passiert einfach rechts und links neben mir. Aber es gibt auch Phasen, da scheint alles um uns herum still zu stehen, eingebremst zu sein. Und das ist die Zeit, in der wir uns entwickeln können und entwickeln sollen. Da können wir was für unseren Körper tun, wenn es gerade woanders nicht weitergeht. Das wäre für mich ganz, ganz nett. Ein paar Kilo weniger, da hätten wir auch gut. Sport treiben. Aber wir können auch in Wartezeiten etwas für den Geist tun, lesen, studieren. Wir können in dieser Wartezeit etwas für unsere Seele tun. Sich selbst einmal etwas Gutes zu tun, ist auch nicht eine schlechte Lösung in solche Zeiten. Tun wir etwas für unsere Beziehungen? Wartezeiten, mal mehr Zeit zu haben, bedeutet, man kann sich auch mal mit dem Partner einfach ganz zur Ruhe setzen, man kann morgens mal richtig ausgiebig frühstücken. Oder man kann mit den Kindern Zeit verbringen oder Zeit verbringen mit Freundschaften. Wartezeiten sind nicht nur negativ, sie können auch sehr positiv sein. Und am wichtigsten, Wartezeiten sind auch gut für unsere Gottesbeziehung. Wenn man endlich mal wieder zum Bibellesen kommt, wenn man endlich mal wieder ein Buch nehmen kann, ein geistliches, christliches Buch, das uns stärkt, das uns weiterbringt, wo wir darauf zurückgreifen können, ach, da hat doch der Schreiber sowieso hat das gesagt und das hat mir gut getan. Es passiert in Wartezeiten. Wenn wir im Getriebe drin sind, im Geschäft, dann haben wir die Zeit oft nicht. Wie wäre es, Wenn wir unsere Wartezeit dazu nutzen würden, uns selbst und unsere Seele Gott hinzuhalten, habe ich mich gefragt. Zum Beispiel, indem wir beten oder in der Bibel lesen oder, wie ich gesagt habe, ein christliches Buch zu lesen. Jede Wartezeit ist auch eine Einladung, sagte mal jemand. Wann hat man mal so viel Zeit, um zu beten, zur Bibel zu lesen, Buch zu lesen, als wie in Wartezeiten? Adventszeit, Wartezeit. Wenn ich Adventszeit sage, dann habe ich Arbeitskollegen, die fahren mir dann schier ins Gesicht und sagen, Adventszeit, also Stresszeit, jeden Tag habe ich einen Termin und dann kriegst du nicht mal mehr einen Tisch reserviert im Restaurant. Sei ich auch schon mal so gegangen? Eigentlich Quatsch. Wartezeit vor Weihnachten, wo wir uns freuen können, das Fest zu feiern, dass Gott in die Welt gekommen ist und wir machen uns einen Bombenstress. Nun ja, die Frage an uns ist, wie füllen wir die Zeit des Wartens bei uns ganz persönlich aus? Dass wir warten müssen, ergibt sich oft. Was wir daraus machen, liegt in unserer Hand, in deiner Hand. Was wir aus der Wartezeit machen, ist unsere Verantwortung. Wartezeit ist aber Zeit, echt zu leben, mal aufs Wesentliche zurückzukommen. Schade, wenn wir Wartezeiten nur vertreiben oder totschlagen. Das ist nicht die beste Lösung. Ein drittes, als nächstes. Kaum etwas beschreibt unsere Beziehung zu Gott so gut wie der Begriff des Wartens. Deswegen ist die Adventszeit auch so wichtig. Aber wenn man die Bibel reinschaut, wartet, bis sie angetan werden mit dem Heiligen Geist, steht vor Pfingsten. Wo Gott auch seine Jünger eingebremst hat. Hey, wartet mal. Ihr werdet ausgestattet werden mit Power Gottes, mit Kraft Gottes, damit ihr die Welt verändern könnt. Aber vorausschickend, wartet. Unsere Beziehung zu Gott ist immer geprägt vom noch nicht haben. Wir haben noch nicht alles. Wir müssen ein Stück weit einfach noch warten. Wir verstehen noch nicht alles, sagt Paulus. Es wird eine Zeit kommen, da wird uns die Decke weggenommen vor den Augen. Wir werden sehen. Wir leben in einer Wartezeit des noch nicht Ergreifens. Vieles haben wir noch nicht in der Hand. Glaube, der das vergisst, mag noch so hingebungsvoll anbeten, noch so kluge Gedanken formulieren, noch sich so engagiert aufzuopfern. Aber letztendlich ist als Resultat ein selbst geschaffenes Gottesbild. Und das ist immer problematisch. Wenn man alles haben will, man will Gott buchstäblich in der Tasche haben, wie man 5 Euro in der Tasche hat. Das geht nicht. Gott entzieht sich dem. So einfach ist es nicht. In Bezug auf Gott bleiben wir Zeit unseres Lebens auch Wartende. Wir verfügen über Gott nicht, wir warten auf ihn. Dieses Warten steht wie ein großes Vorzeichen auf allen Begegnungen und Berührungen und Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen und lernen. Weil sonst kann man manchmal an seine Grenzen kommen und sich fragen, Gott, warum geht es jetzt noch nicht schneller? Warum ist es jetzt noch nicht so weit? Warum sind wir heute Morgen noch nicht doppelt so viele Leute im Gottesdienst? Obwohl ich heute Morgen glücklich bin, wir sind gut besetzt. Ich bin froh und dankbar über jeden. Aber wisst ihr, es kommen Momente, da nervt uns das. Wir wären gerne schon viel weiter. Und wir vergessen, dass vieles doch Gottes Sache ist und nicht unsere. Und gleichzeitig ist das Warten auf Gott mehr als das bloße Nicht-Haben, noch nicht so weit sein. Wer auf Gott wartet, hat bereits Anteil an ihm. Und das ist, ich habe Anteil an Gott, an Gottes Verheißungen. Das hat etwas mit der Vorfreude zu tun. Wir haben das Glück gehabt und das Geschenk gehabt, dieses Jahr noch in Urlaub zu fahren. Im Oktober war das. Durfte man nach Sizilien fahren. Und wisst ihr, was Vorfreude ist? Auf einen schönen Urlaub bei mir. Ich habe da schon so viel Vorfreude, schon so viel Anteil an dem Urlaub zum Beispiel, dass ich da studiere. Ich will wissen, was ist das für eine Insel, wo ich hinfahre? Wie sieht die Geschichte dort aus? Was schaffen die dort? Ein Schwab muss wissen, was dort geschafft wird. Ist doch klar. Und all diese Dinge, die habe ich mir da drauf geschafft. Und dann habe ich beim Draufschaffen so richtig Gefühl gehabt, dass ich gesagt, bin ich froh, wenn wir da hinkommen. Das wird eine richtig schöne Zeit werden. Und es war so. Ich bin hingekommen, ich habe Bescheid gewusst. Ich wusste, da ist das, da ist dort ist jenes. Ich habe die Geschichte des Landes gewusst. Also es war richtig klasse. Vorfreude ist nichts Flaches, nichts Billiges, sondern schon Anteil an dem, was wir mal empfangen werden. Und so ist es bei Gott auch. Wenn wir in Hoffnung auf Gott warten, dann ist die Kraft dessen, worauf wir warten, in uns schon wirksam. Da passiert in uns schon was. Da freuen wir uns schon. Da sind wir hoffnungsvoll. Römer 8 nochmal, kleiner Hinweis. Unbedingt lesen ab Vers 23. Da berichtet es von dieser Hoffnung. Die Juden beziehen ihre Kraft bis zum heutigen Tag aus der Verheißung. Nach fast 3000 Jahren aus diesen alten Verheißungen von David ab und von Mose ab, leben sie immer noch von der Hoffnung und von der Kraft, die ihnen die Hoffnung gibt, auf den neuen Messias. Die Juden, spreche mal mit einem Juden, ist hochinteressant, er lebt immer noch in der Hoffnung auf den Messias. Wir Christen dagegen, wir glauben, dass Jesus schon gekommen ist, dass er der Messias ist, der an Weihnachten feiern wir, dass Mensch geworden ist, gekommen ist, um die Welt zu verändern, sie zu, bei uns zu beginnen zu verändern. Ich denke, dass Gott in der Krippe, das ist für mich der Wahnsinn. Immer jedes Mal an Weihnachten, denke ich, ist eigentlich das wundervollste, das schönste Geschenk des ganzen Universums, das da passiert ist. Ich habe neulich mit einem Muslim, mit einem Hodja, mit einem Prediger, mich lang unterhalten über den Glauben, über seinen Glauben als Muslim und mein Glaube als Christ. War auch interessant, wo wir uns unterschieden haben, dass ich sagen konnte, ich habe es erfahren, dass Gott gekommen ist und die Welt in Jesus Christus, seinem Sohn. Ich muss da nicht mehr warten, sondern ich darf wirklich froh und in Frieden leben, weil Christus Mensch geworden ist. Hat dann natürlich eine ganz andere Sicht davon gehabt. Aber dieser Austausch war für mich so interessant. Und dennoch steht ein großer Teil der Verheißung noch aus. Er wird Frieden schaffen, Gerechtigkeit schaffen, sagt er. Das ist noch nicht 100% vollendet, habe ich schon gesagt. Christen warten noch. Und doch bekommen wir in Jesus und seinem Heiligen Geist und der Vaternähe bereits so viel geschenkt, so viel Kraft in uns, dass wir die Zukunft gemeinsam gestalten können, anpacken können. Die Hoffnung, dass Jesus, der gekommen ist, alles vollenden wird, die habe ich in meinem Herzen. Die dürfen wir gemeinsam im Herz haben. Ein letztes. Zwei praktische Tipps zum Warten. Gerade in der Adventszeit jetzt. Das Wort warten kommt ja vom Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie Ausschau halten. Ja, warten kommt aus dem Mittelhochdeutschen, Ausschau halten. Wir kennen das Wort, bei uns gibt es noch, die Warte. Wenn man auf die Schwäbische Alb geht, da gibt es auch die Warte. Das sind dann Stellen, wo man so Beobachtungstürme dann installiert hat, oder Wachtürme oder Beobachtungstürme. Das ist eigentlich der Urkern des Wortes Warten. Was wäre, wenn wir die Zeit des Wartens als eine Aussicht zum Beobachtungszeit nehmen, der Turm nehmen würden? Was wäre das? Jetzt müssen wir warten. Lass uns die Zeit nützen. Lass uns nicht verplempern, sondern lass uns ausschauen, was Gott uns bereithält. Immer wenn wir warten müssen, die Zeit nicht zu verplempern, sondern als Zeit zu verstehen, in der wir auch besonders wachsam sein müssen. Vielleicht könnte es helfen, in Wartezeiten Ausschau zu halten und Gott zu fragen, Herr, worauf möchtest du mich in dieser Zeit aufmerksam machen? Was möchtest du, dass ich verstehe in dieser eingebremsten Zeit für mich? Diese Frage sollten wir uns stellen in Wartezeiten. Und noch ein zweites, es ist gut, sein Auto, ich habe jetzt gerade einen 20 Jahre alten Opel, das ist immer so hoffen, dass ich da immer gut herkomme, gebe zu. Aber es ist gut, so ein Auto dann immer wieder mal in die Werkstatt zu tun und ein Check-up machen zu lassen. In Wartezeiten stelle ich mir vor, dass Gott mich wartet wie ein Kfz-Meister mein Auto. Wisst ihr, wenn der die vier Räder runter macht, dann ist nichts mehr mitfahren. Dann wird es gewartet. Und wenn der Meister dann guckt, ob die Bremsen in Ordnung sind, die Lenkung in Ordnung ist, ob er nicht irgendwelche elektrische Defekte hat, dann ist nichts mitfahren. Dann wird das Auto gewartet. Aber es ist wichtig, dass dieses Auto herausgenommen wird aus dem Verkehr, damit es untersucht wird, damit ich noch weitere 100 oder 1000 Kilometer damit fahren kann. Weil wer nur fährt, der wird irgendwann feststellen, dass das Öl alle ist. Und dann bleibt das Auto liegen. Und so ist es auch bei Gott. Wartezeiten sind oft für uns Menschen auch Zeiten, wo wir uns Gott hinhalten müssen, wo wir sagen müssen, Gott, check mal mein Leben ab. Mach mal ein paar Dinge neu, verändere sie, damit ich wieder fit werde, um weiterzugehen, an deinem Reich zu bauen, mit anderen Christen zusammen. Ich stelle mir beim Warten also vor, dass Gott manchmal bei mir die vier Räder im Auto runterschraubt und mir einfach dazu zwingt, dass ich einmal kurz innehalten muss. Das tut er manchmal durch Krankheit. Habe ich ja euch schon oft erzählt, schon 18 Mal auf irgendeinem OP gelegen in meinem Leben. Wisst ihr, das sind dann Dinge, da habe ich eingebremst. Da gibt es Zeiten, wo du sehr viel denken und überlegen und nachdenken kannst. Die Zeiten nur als Negatives zu sehen, würde mich ein bisschen missmutig machen. Aber sie zu sehen als Zeiten, die letztendlich auch ein Gottesgeschenk für mein Leben sind, das stärkt mich, das gibt mir Kraft. Ich mag das nicht, ich verstehe es nicht. Darum Gott mal wieder mich vom Spielfeld nimmt, wird man im Fußball sagen. Aber ich denke, Gott sieht weiter über mein Leben, sieht mehr, wie ich selber verstehen kann. Er hat seine Gründe, warum er das tut. Leo Tolstoi sagte mal, alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Also ich denke mal, das habe ich mal so mein Problem. Also alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. Kann ich nicht hundertprozentig unterschreiben, aber doch, es stimmt zwar nicht immer, aber dort, wo wir wissen, dass wir auf den Gott der Bibel warten, auf Jesus warten, da trifft es zu 100% zu in meinem Leben, dass es ein gutes Ende nehmen wird für den, der warten kann. Warten kann auf den Herrn, warten kann auf das Wirken Gottes in meinem Leben. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Was machen wir mit dieser ganzen Botschaft ums Warten, um die Zeitreise? Ich denke, ich möchte euch heute Morgen sagen, nützt die Zeit und sehe Wartezeiten auch als Geschenk Gottes. Nicht nur als, jetzt bin ich aber eingebremst, jetzt kommen wir gerade nicht weiter. Sehe es als Geschenk Gottes, wo Gott in dir wirken kann, an dir arbeiten kann, wie ein Schleifstein manchmal, dich in Form bringen kann. Sehe die Zeit der Wartezeit auch als Zubereitung, als ausgestattet zu werden für dein Leben. Sehe die Zeit als Stärkung und Vorbereitung für deinen Dienst. Dann würde wirklich Wartezeiten ganz elementar wichtig für unser Leben werden. Und das wünsche ich mir. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für Advent, Wartezeit, Erwartungszeit, wo wir feiern dürfen, dass du Mensch geworden bist, Gott, und Jesus in die Welt gekommen bist, um Frieden zu bringen. Zunächst einmal Frieden in meinem Leben, in unserem Leben. Und was brauchen wir mehr als dieser elementare Frieden in uns, der uns einen Blick dafür gibt, dass wir nicht durch Kriege die Welt schaffen, sondern durch Frieden die Welt bebauen dürfen, weil wir Gesegnete sind von dir. Ich danke dir, dass du mehr und weiter siehst in meinem Leben als ich selber. Und auch wenn ich manchmal meine Mühe damit habe, mit dem Warten, so weiß ich doch, ich bin dein Kind und du meinst das Beste für mein Leben. Amen.